Willkommen zum Ungefiltert Vordenken Podcast. Ich bin Frederik Raspe.
Und ich bin Viktor Weber. Gemeinsam diskutieren und analysieren wir in unserem Podcast digitale Themen und aktuelle Trends.
Jede Woche schauen wir für euch über den Tellerrand und geben euch die Denkanstöße, die ihr braucht. Willkommen zu einer neuen Folge Ungefiltert Vordenken. Und wie in der letzten Folge haben wir dieses Mal auch natürlich wieder ein spannendes Thema im Petto. Und diesmal wollen wir uns mit der Zukunft der Bildung beschaffen, vielmehr der Zukunft der universitären Bildung, denke ich mal.
Jawohl.
Viktor, was stellst du dir denn unter der Zukunft der Bildung vor?
Ja, tatsächlich denke ich, dass wir durch Corona, also was jetzt den universitären Alltag anbelangt, schon einen gewissen Schritt nach vorne gemacht haben. Also wie gesagt, ich unterrichte ja auch selber einen Kurs in digitale Innovation an der Technischen Hochschule Aschaffenburg und es war im letzten Semester halt komplett digital und es würde in diesem Semester genauso komplett digital ablaufen. Für die Zukunft stelle ich mir aber eben vor, dass es nicht mehr 100% digital ist, sondern dass man eben auch mal zum Beispiel sagt, man hat irgendwie so einen Workshop, der dann vielleicht nicht irgendwie 1,5 Stunden geht, sondern indem man dann zum Beispiel, wenn es sich halt anbietet, vielleicht ein bisschen länger interaktiv miteinander zusammenarbeitet. Und das ist so für mich die Wunschvorstellung, tatsächlich Vorlesungen online, dann gerne Zoom-Meetings, in denen man eben Fragen beantworten kann. Man kann auch tatsächlich interaktiv arbeiten, haben wir auch gemacht. Es gibt Tools, mit denen man irgendwie Ideen skizzieren kann. Und dann eben noch sozusagen die Präsenzformate, wo man sich kennenlernt, wo man einfach diskutiert über die Themen und weniger sozusagen Aufgaben abarbeitet. Aber aus meiner Sicht wäre es dumm und schlecht, wieder zurückzukehren in die Zeit, in der man in die Vorlesung geht, sich hinsetzt, berieseln lässt oder in der Übung irgendwelche Gleichungen abschreibt. Das ist für mich einfach nicht zielführend.
Ja, auf jeden Fall.
Und wenn man programmieren oder irgendwas zum Beispiel lernen will, da macht es echt viel mehr Sinn, einen Coursera-Kurs zu machen oder irgendwie auf YouTube sich eine gute Playlist rauszusuchen, als einen Unikurs zu machen. Und eigentlich muss die Uni den Anspruch haben oder die Hochschule, bessere Lehre anzubieten als jetzt irgendjemand, der das so for free und for fun quasi macht. Und da wünsche ich mir, dass wir ein bisschen Lehre spannender machen, digitaler, hybrider und das einfach miteinander verbinden, wo es Sinn macht. Das ist so mein Wunsch, wie es aussieht.
Damit das Wort zum Sonntag, das war die Folge. Danke, tschüss. Nein, bin da voll bei dir. Ich denke auch halt, also ich finde halt, ich bin ja auch sehr großer Verfechter von diesem ganzen digitalen Lernen und auch Continuous Learning, das ganze lebenslange Lernen, einfach sich immer weiterzubilden. Ja. Und das kann man halt mittlerweile auch ganz anders gestalten. Also es gibt ja verschiedene Initiativen. Also es gibt zum Beispiel in Berlin die Code University, die halt einfach nur sich auf Themen, digitale Themen quasi fokussiert und versucht dabei halt auch speziell die digitale Wirtschaft oder die Digitalwirtschaft abzudecken. Und die machen halt auch diese ganzen, die versuchen halt auch diese digitalen Themen in die Lehre zu etablieren, ne? Also dieses ganze Agile, dass du halt irgendwie vielleicht auch mit Canvases work, arbeitest oder sowas. Also es gibt ja auch so Themen wie Miro und Mural, wo du halt auch einfach wirklich interaktiv, digital halt diese ganzen Thematiken durchspielen kannst. Und das sind ja wirklich die Werkzeuge der Zukunft, sag ich mal, die du auch lernen solltest. Und ein Abgänger sollte ja mehr können, als irgendwie im PowerPoint eine ganze okay Präsentation lernen und auch in Excel irgendwie, keine Ahnung, DCF zu bauen. Sondern die sollten ja auch die modernen Werkzeuge an die Hand bekommen. Und dazu kann ja auch dieses ganze Format der Lehre, es muss ja kein 4-Stunden-Block sein, sondern es kann ja auch anders passieren, dass du halt Lehre anders konsumieren kannst. Das ist halt auch, du kannst ja auch Lehre mit Gamification versehen und sowas, dass Leute halt sich auch, kannst ja auch quasi fördern, dass Leute sich gegenseitig Sachen beibringen, also Peer-to-Peer-Learning oder sowas oder Peer-Learning.
Ja, klar, gibt es mega viel.
So, also es gibt mega viele Sachen,
die du angesprochen hast.
Ja.
Da muss ich kurz einhaken, sorry, dass ich dich da so unterbreche, aber weil du Gamification angesprochen hast und ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, es gibt Quantic School of Business. Das ist so ein nicht akkreditierter MBA-Studiengang.
Ja.
Und ich habe mir da mal das angeschaut, weil mich das interessiert. Und,
die haben auch Gamification, ne?
Das ist absolut gamified. Also du hast sozusagen so ein Mini-Kapitel und dann kriegst du da Punkte und siehst dann, wie du aufsteigst in den einzelnen Fächern. Und das ist natürlich ein bisschen emotionaler, als wenn du zu den Schwarz-Weiß-Noten aus
dem
Prüfungsamt hast. Ich habe diesen Vorbereitungskurs gemacht, also ich weiß nicht, ob, wenn du da ein MBA machst, ob du tatsächlich das kompensieren kannst, was du woanders lernen würdest. Also ich habe das tatsächlich irgendwie so zwischen Tür und Angel gemacht, weil es mich interessiert hat. Dann irgendwie so IFRS-Accounting nochmal ein bisschen wiederholt und einfach alle Grundlagenkurse durchgemacht, weil ich mir gedacht habe, du kannst ja for free diesen MBA machen. Dann haben sie aber gesagt, quasi Lebenslauf ist eher für diesen Executive MBA geeignet und nicht für den for free MBA. Und dann musst du halt dann doch was zahlen. Da habe ich gesagt, ja, okay, dann danke, weil das wäre es mir nicht wert gewesen. Also da muss ich sagen, ist so eine Mischung aus Gamification, der Aufteilung von Kursinhalten, wie es zum Beispiel bei Coursera ist, dass du irgendwie 20 Minuten Vorlesung, 10 Minuten was lesen, dann eine Übung vielleicht oder du liest was und programmierst was in deinem Textbuch, gibt es auch. Sowas ist für mich irgendwie the way to go. Aber ich finde diese Gamification trotzdem cool. Ja. Was ist da dein Gefühl? Also hast du
es sowas schon mal benutzt? Ja, ich finde Gamification tatsächlich auch sehr cool. Ich meine, du kannst ja, glaube ich, auch sogar auf LinkedIn Learning mittlerweile so ein bisschen Gamification nutzen.
Okay.
Ich bin da voll bei dir. Also ich habe Quantic mir auch mal angeguckt, ich habe es aber nicht gemacht. Finde aber, Gamification macht einfach Sinn. Ich mache zum Beispiel aktuell Duolingo für Sprachen und lerne da gerade Italienisch und Türkisch. Und das hat ja auch ganz viel Gamification und du kannst dir halt einfach dein, dadurch, dass du halt bestimmte Sachen machst, sag ich mal, kannst du halt dir, sag ich mal, Leben verdienen und desto mehr Leben du dir verdienst, kannst du aber auch kaufen sozusagen, desto mehr Leben du dir verdienst, desto mehr Fehler kannst du machen sozusagen. Also nach 5 Fehlern ist halt Schluss, dann hast du dein Leben aufgebraucht und dann musst du halt irgendwelche Sachen machen, um dir neuer Leben zu verdienen, beziehungsweise du musst dann einen ganzen Durchlauf schaffen ohne Fehler, dann kriegst du wieder ein neues Leben dazu. Also ist ein ganz cooler Ansatz, deswegen finde ich...
Cooles Konzept.
Finde ich cool. Ja, das finde ich echt gut und Duolingo bin ich echt ein Fan von. Ich mache auch nebenbei so Solo-Learn, also die ganzen viele Coding-Apps sind ja generell mit Gamification ausgestattet, weil für jeden Line of Code, die du halt richtig dann irgendwie schreibst oder Aufgabe machst, kriegst du halt einen Punkt. Das rechnet sich dann in Erfahrung um halt.
Wobei, dann kannst so du lernst da du irgendwie halt, so lernst du kein Coden.
Nee, aber so lernst du halt den Syntax zu verstehen, sag ich mal.
Von der Sprache, das stimmt. Ne? Also, das ist so ein bisschen
weil jetzt nur Sprache, ist auch fürs Beispiel von Gamification halt. Es gibt halt super viele Konzepte und ich finde es super interessant. Ich finde es halt sehr schade eigentlich, dass halt traditionelle Universitäten da ein bisschen langsam sind. Also vor allem staatliche halt in Deutschland, weil die, ich meine, die haben halt kein Business Incentive, das zu machen, sag ich mal. Ne? Das ist halt so läuft es halt bei uns und so passt es. Auf der anderen Seite gibt es eine super coole Sache, die ich letztens in der FAZ gelesen hatte. Das heißt Tomorrow's Education und das ist in der Kooperation mit der WU und die wollen halt auch die Zukunft der Bildung machen und die bauen, haben dafür auch halt eine App gebaut und so und wollen das halt auch wirklich das ist jetzt so Marketing bla bla, ne? Immersive soll es sein, es soll interaktiv sein, es soll halt auch unterschiedliche Level bedienen von Wissen. Und halt auf einer Plattform funktionieren, wo du halt dann von dem Handy das machen kannst oder von dem Laptop. Und ich finde es halt auch cool, dass du halt, ich glaube, Quantic ist es auch, dass es in 8-Minuten-Sessions, glaube ich, ist, ne? Glaube ich, aber eine Lesson ist, glaube ich, nur 8 Minuten oder so. Finde ich auch super gut, weil bei Coursera, bei Coursera zum Beispiel sind ja auch Kurse, ein Modul sind nicht irgendwie 45, 60 Minuten, wo du halt am Stück dieses reinziehen musst, sondern es sind dann halt 10 Minuten oder so und eine ganze Lecture sind dann halt eine Woche oder so und dann hast du jeden Tag theoretisch irgendwie 20, 30 Minuten 10, 15 Minuten und dann halt noch ein bisschen Zeit, wo du halt dann diese Aufgabe vielleicht nochmal nachrechnen solltest oder halt nachschreiben solltest etc. Bin da auch voll bei dir. Ich glaube, das ist eine super, also ich glaube, das ist gar keine Sache, die kommen wird, sondern die kommt ja schon. Und ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit eigentlich, ja, bis halt auch dann staatliche Schulen das eigentlich nachziehen müssten. Da habe ich tatsächlich aber irgendwie Angst oder ein Bedenken, wenn ich mir vorstelle, wie der deutsche Staat mit Digitalisierung umgeht, und ich mir das dann vorstelle, wie die deutsche staatliche Bildung damit umgehen soll, puh. Ich meine, für Schulen würde ich das auch gar nicht vorschlagen. Ja,
ich auch glaube, schwierig vor.
Kinder brauchen halt was anderes, sage ich mal.
Ja, also ich habe das
Minderjährige als halt erwachsene Menschen,
Man sieht ja auch die Debatte bezüglich Digitalisierung von Schulen aktuell, also dass das nicht funktioniert und dass auch das an der Lehrerschaft scheitert, die halt sagt, ja, also ich sehe mich jetzt nicht in der Lage oder auch in der Pflicht, das alles zu digitalisieren. Und da muss ich sagen, das lasse ich nicht gelten. Ich bin Lehrbeauftragter und man kriegt als Lehrbeauftragter irgendwie 36 Euro für 45 Minuten. Und die ganze Vorbereitungszeit, die um ein Vielfaches größer ist, die wird ja nicht honoriert. Und das macht man also, wenn man irgendwie Wissen vermitteln will. Und da steckt man einfach Arbeit rein im Sinne von, ich will, dass es gut wird und dass meine Studenten tatsächlich was vermittelt bekommen. Also dass jemand die Vorlesung, für mich war das Ziel tatsächlich, eine Vorlesung zu halten, die mir im Studium gefehlt hat. Also die mich eben unterstützt hätte, zum Beispiel in der Unternehmensgründung oder in der Digitalberatung, die mich einfach wirklich auch mal praxisnah irgendwie durchführt und nicht nur ganz auf der Metaebene irgendwelche antiquierten Konzepte gefühlt vermittelt. Und deswegen glaube ich, dass das sehr stark von den Lehrkräften abhängt und dass man tatsächlich irgendwo auch sagen muss, es gibt halt eine gewisse Performance-Vergütung, also dass man einfach weggeht von diesem, man hat einmal den Beamtenstatus und that's it. Das ist natürlich schön, aber wenn man überhaupt gar keine Incentivierung hat, dass man auch irgendwie quasi accountable ist für das, was man macht gegenüber den Studenten, dann sollte man das hinterfragen.
Und ich finde das ein mega, mega Thema, was du da ansprichst eigentlich, ja. Also Incentivierung. Kann man natürlich auch, also Incentivierung kann man immer falsch machen. Also dieses ganze KPI und bla bla bla, dieses ganze Thema, das ist ja auch, finde ich, super, super, eine super Idee. Ich finde aber auch zum Beispiel, dass man halt sagen könnte, weil du auch gerade Lehrkräfte angesprochen hast, man könnte ja auch sagen, man braucht halt nicht mehr einen Professor oder einen Lehrbeauftragten, der halt ein ganzes Modul covern muss, sondern du kannst ja auch sagen, du kannst halt, wenn du es halt hybrid machst, dann macht den Präsenzunterricht der eine zu irgendwie 10 Stunden oder so. Und der andere macht halt den digitalen Part oder so, oder die digitale Part kann aufgeteilt
werden. Das gibt es ja eh schon.
Oder sowas. Ja, aber es wird halt nicht so oft gemacht.
Du hast ja Teaching Assistants halt zum Beispiel.
Ja, aber was ich meine ist halt, du hast halt das nicht so oft, weil du halt dann immer diese physische Bindung hast, ne? Sobald du halt diese digitalen Sachen hast, das verschmelzt, also diese hybriden Sachen, das ist ja genau das gleiche wie Remote Workforce eigentlich, ne? Also du hast halt Leute, die sitzen im Office und sind an dem Standort und dann hast du halt noch vielleicht zukünftig digitale Arbeitskräfte, die halt dazukommen, whenever necessary, sage ich mal. Und bei der Bildungssache kannst du ja auch dann einfach sagen, okay, ich habe jetzt einen Teil irgendwie, keine Ahnung, hast halt irgendwie Geschäftsmodelle oder whatever ein Thema. So die Basics werden halt von dem Prof erklärt oder von dem Lehrbeauftragten oder von dem Hiwi oder so. Und dann gibt es vielleicht einen Exkurs oder so, den du halt rein digital machst. Und dann hast du halt Viktor Weber in Sri Lanka sitzen, der es halt aus seinem Remote-Working-Club irgendwie aufgenommen hat oder so und da halt diese Live-Zoom-Sessions macht mit Mural oder was auch immer für digitale Hilfsmittel oder du hast halt diese Session oder dieses ganze Konzept halt online, wo du dann auch Gamification mit reinnehmen kannst und incentivizen kannst du ja auch über Kollaboration einfach und sagen, wenn deine Mitstudenten halt viel mitarbeiten oder so und viel Interaktion zeigen, dann ist es halt für dich ein guter Incentive. Zum Beispiel gute Noten haben ist wahrscheinlich ein schlechter Incentive, weil den kannst du selbst beeinflussen als Prof oder so. Dann regnet es halt gute Noten oder so. Ne? Also, aber finde ich gute Gedanken.
Ja.
Muss man halt aufpassen. Es ist
interessant, ne? wenn man sich sozusagen wirklich überlegt, wie man das, natürlich, also wenn man das diesen Gedanken ad absurdum führt, das haben wir, glaube ich, auch schon mal gemacht, dann könnte man natürlich sagen, es gibt sozusagen einen Masterkurs für jedes Fach, das es global gibt, in jeder Sprache, vielleicht sogar noch mit erstmal quasi Natural Language Translation und dann irgendwie Text-to-Speech. Also das heißt, das hat nicht mal ein Mensch mehr dann irgendwie auf Mandarin sozusagen meine Vorlesung dann über synchronisiert, sondern das ist halt einfach automatisch generiert. Und natürlich wird die Vorlesung nicht ich halten, sondern dann wird die Vorlesung Jeff Bezos halten, weil es einfach ein krass guter Digitalunternehmer ist und alle Leute würden nur diese eine Vorlesung anhören. Das ist sozusagen das ist der Hardcore-Part, der aber natürlich nicht funktioniert, weil man will ja auch Diversität, also man will verschiedene Meinungen, man will verschiedene Perspektiven. Und das habe ich ja selber jetzt mit quasi Kolleginnen oder Kollegen, die zum Beispiel ihre Professur haben im Digitalbereich, die machen einen anderen Kurs über digitale Innovation als jetzt zum Beispiel ich, weil sie einfach andere Schwerpunkte setzen. Und das heißt also, unter Umständen kann das eine bereichernde Perspektive sein, aber man kann natürlich die Zeit nutzen, um zum Beispiel zu sagen, ich feile an der Vorlesung, ich zum Beispiel, das ist jetzt mein Plan für dieses Semester, dass ich den Studierenden eine Option biete. Also die müssen sich jetzt nicht mehr die einzelnen Technologien dann anhören, weil ich so ein bisschen Deep Dives habe, zum Beispiel zum Thema Blockchains oder zum Thema KI. Und dann sage ich, ihr könnt auswählen und hört euch zum Beispiel die Vorlesung zum Thema IoT an und macht dann dafür KI nicht, wenn ihr da keinen Bock drauf habt. Das heißt, du kannst selber entscheiden, was du lernst. Ja. Das ist sozusagen für mich der nächste Schritt in der digitalen Bildung. Wie wäre das für dich gewesen,
ich mega, zum Beispiel als Student? Ja, das hätte ich mega gut gefunden. Also es ist ja quasi so Wahlpflichtfächer, ne? Wie in der Schule oder so. Kannst halt was auswählen, dafür fällt was anderes weg. Ne?
Das ist eher wie so ein Skill-Tree in einem Videogame.
Ja, aber ich wollte gerade sagen, das ist halt detaillierter, viel feiner halt. Es ist nicht, dass du halt einen ganzen Baukasten anders nehmen musst, sondern du nimmst halt nur den Hammer raus und machst halt die Greifzange da rein oder so, ne? Also tausch einfach nur kleine Teile aus und nicht ein ganzes Element, sag ich mal, ne? Wie beim Videospiel, um da bei der Analogie zu bleiben, du tauschst nicht den Charakter.
Ja, schon so in die Richtung.
Du änderst ein bisschen die Spezialisierung und gehst einfach nur ganz bisschen vom Interessenfokus halt hin und sagst nicht, das ist das, was vorgegeben wird, du musst alle drei Basics machen und dann kannst du dich, wenn du lustig bist, in deiner Freizeit noch stärker damit beschäftigen. Finde ich einen interessanten Ansatz. Mich würde mal interessieren, von den Leuten, die jetzt im Podcast zuhören, also jetzt nicht natürlich, aber die den Podcast dann hören, was euch so interessieren würde an so digitalen Bildungssystemen, hybriden Bildungssystemen, was ich auch super spannend finde, ist dieses ganze Thema, wie man auch Bildung stärker in den Alltag integrieren kann und wie man auch viel mehr Leuten, also das ist ja auch eine riesige Chance von dieser ganzen digitalen Bildung, ist ja, du bist ja irgendwo in der Universität auch räumlich begrenzt, ne? Du hast ja, halt irgendwelche NCs und sowas, weil du halt gucken musst, wie du mit deinen Räumlichkeiten umgehst, also erstmal die Ressource sozusagen, eine räumliche Ressource. Und auf der anderen Seite hast du natürlich eine künstliche Verknappung, weil du es halt irgendwie besonders machen willst, willst nur die Besten haben, bla bla. Aber bei einer staatlichen Uni würde ich jetzt mal annehmen, dass halt der limitierende Faktor eher tatsächlich, glaube ich, Räume sind, also Audimax und so. Du kannst halt nur 5000 Studenten unterbringen oder so oder managen. Wenn du jetzt aber halt eine digitale Uni hast, die sich vielleicht auch mit Basics beschäftigt, wie zum Beispiel, wie geht Buchhaltung oder so, dann könntest du ja quasi jeden universitäre Bildung zugänglich machen. Und halt so viel besser halt, sag ich mal, die gesamte Bevölkerung, Weltbevölkerung, whatever, irgendwie educaten halt in so Basic-Themen. Also es kann ja je nach Land, sag ich mal, unterschiedlichen Fokus haben. In Deutschland macht man halt Grundkurs Digitalisierung, Mindset und Change. Und dann kannst du ja, also das finde ich eigentlich auch super interessant. Das hatte ich letztens gehört bei ResearchGate, ist ja auch ein Bildungsthema, sag ich mal. Da kommen wir vielleicht noch mal in einer anderen Folge drauf. Da hatten wir ja schon mal drüber geredet, über Wirtschaftsfeindlichkeit versus Innovation. Passt dazu auch eigentlich ganz gut, aber ganz kurzer Ausflug dazu war, dass halt eine der Visionen von dem Gründer von ResearchGate, was ja schon tatsächlich relativ alt ist, ist tatsächlich diese Citizen Researcher aufzubauen. Also dass jeder Mensch quasi, der möchte, halt eigentlich Teil der Wissenschaftswelt sein könnte. Und als großes Ganze, als Organ oder als Ökosystem könnte man halt dann Forschung ganz anders betreiben. Das finde ich halt auch super spannend in diesem Kontext, dass man einfach mehr Leuten mehr Wissen zugänglich macht. Also man merkt halt, so, desto mehr man drüber redet, desto mehr Möglichkeiten und Chancen sieht man halt, ne?
Ja, also ResearchGate kam ja auch mit daher, dass man sagt, man will, also ich nutze die Plattform tatsächlich für mich ab und zu, also du kannst natürlich wissenschaftlich diskutieren, aber natürlich kannst du auch dort einfach ein Paper hochladen und das kann halt jeder sehen, also du machst sozusagen ein gewisses Open Access Publishing unter Umständen, wenn du das halt willst, ja. Das ist sozusagen das in Bildung zugänglich machen und das macht ja auch zum Beispiel Coursera oder viele andere Plattformen oder auch YouTube. Viele Leute laden da ihren Content ja einfach so hoch und es wird halt werbungsfinanziert dann vergütet und das macht schon Sinn. Und sozusagen diese universal zugängliche Bildung, die haben wir ja schon dadurch irgendwo. Nur der Punkt ist jetzt, dass wir auch diese Akkreditierung, die wir dann eben aus der Hochschule kennen, dass wir die eben auch in das Digitale hineinholen, ja. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel auf Coursera in meinem Leben schon x Kurse gemacht habe, dann wird niemand sagen, ja, aber das ist ja äquivalent zu einem Bachelorstudium im Fach so oder so. Also das wird niemand machen. Aber eigentlich macht es natürlich Sinn. Und das würde auch Sinn machen,
ja, das ist ein guter Punkt,
diese Barrieren abzubauen, weil wenn du dir zum Beispiel auf Coursera anschaust, was kostet ein Bachelorstudium? Das kostet dann, keine Ahnung, $10,000. Masterstudium zwischen 10 und 40.000 Dollar, zum Beispiel der Machine Learning Master kostet irgendwie 40.000 Euro oder irgendwie 27.000 Pfund, also auf jeden Fall eine ziemlich hohe Summe und da muss ich ehrlich sagen, ich kann ein Coursera Abo abschließen und dann alle Coursera Plus Kurse machen für irgendwie 300 Euro im Jahr, das habe ich letztes Jahr abgeschlossen gehabt und habe das dann genutzt und das heißt, ich könnte natürlich viel mehr Kurse für sozusagen weniger Geld machen, aber sogar mehr lernen als in diesem Masterprogramm theoretisch. Und
ja, ist interessant, dass du sagst,
man auch honorieren.
Ja, das ist ein interessantes Thema. Ich würde sagen, aufgrund der Zeit, weil wir jetzt schon langsam ins Territorium der 20 Minuten abrutschen, ist eigentlich ein super cooles Thema. Da könnten wir auch nochmal vielleicht separat sprechen. Ja, also Education ist ja irgendwie Wunschthema, aber Hobby-Thema auch irgendwie anscheinend von uns. Man kann ja auch einfach auf YouTube den Kurs von Andrew Ng, ich weiß nicht, wie man ihn wirklich ausspricht, einfach sich auf YouTube reinziehen. Ja. Andrew Ng zu Machine Learning ist auch von Stanford. Feel free, wenn ihr Bock drauf habt. Ist relativ lang, glaube ich. Ne? Das hat, glaube ich, schon mehrere Lectures. Auf jeden Fall. Aber cool, dass ihr dabei wart. Freuen uns auf euren Input bezüglich, wie ihr irgendwie gerne hybride Bildung wahrnehmen wollt oder ob ihr das überhaupt nicht geil findet, ob ihr lieber wirklich Oldschool, Campus, alles physisch mit dem Prof im Audimax sitzen wollt oder ob ihr dann auch mal auf Bali in Semesterferien einfach euer Modul nachholen wollt. Schreibt es uns in die Kommentare, schreibt es uns auf LinkedIn, auf Twitter. Sagt es uns überall, wo die Brieftauben fliegen. Bis dann.
Genau, bis dann.